Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen, wie schon angekündigt, heute mit einer neuen Predigtreihe beginnen, und zwar durch den zweiten Petrusbrief. Zweiter Petrusbrief, und wir wollen heute nur auf die ersten beiden Verse hören. Das ist die Einleitung zu diesem Brief, die Begrüßung der Leser. Wir hören Gottes lebendiges Wort aus 2. Petrus Kapitel 1, die Verse 1 und 2. Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi, an die, welche den gleichen kostbaren Glauben wie wir empfangen haben, an die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus. Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil in der Erkenntnis Gottes und unseres Herrn Jesus. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, Glaube ist ein spannender Begriff. Ja, auf der einen Seite benutzen wir ihn als Christen ja ständig. Ja, wir sagen, ich glaube an Jesus, mein Glaube trägt mich, oder aus Glauben allein bin ich gerettet. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt jemand fragt, was ist das eigentlich, Glauben? Was würdest du dann sagen? Klar, man hat so eine Vorstellung als Christ, was Glaube irgendwie ist, aber ist Glaube nicht so ein bisschen so wie andere Begriffe Liebe oder Zeit? Ja, wir haben irgendwie so eine ganz klare Vorstellung davon, was es ist, aber sobald jemand zu dir kommt und sagt, erklär mir doch mal Liebe oder Zeit oder eben Glaube, da wird es vielleicht schwierig. Was ist Glaube? Wenn wir die Frage beantworten wollen, kann uns der Heidelberger Katechismus dabei helfen, denn er stellt in Frage 21 genau diese Frage. Was ist wahrer Glaube? Und er gibt folgende Antwort. Er sagt, es ist nicht allein eine gewisse Erkenntnis, durch die ich alles für wahr halte, was uns Gott in seinem Wort geoffenbart hat, sondern es ist auch ein herzliches Vertrauen, dass der Heilige Geist durch das Evangelium in mir wirkt, das nicht allein anderen, sondern auch mir Vergebung der Sünden, ewige Gerechtigkeit und Seligkeit von Gott geschenkt ist, aus lauter Gnade, allein um des Verdienstes Christi willen. Um das hier auf den Punkt zu bringen, der Heidelberger Katechismus sagt, wahrer Glaube besteht im Prinzip aus drei Dingen. Du musst Dinge wissen, du musst diese Dinge für wahr halten und du musst von Herzen auf diese Dinge vertrauen. Und es ist dieser Glaube, über den Petrus hier in den ersten beiden Versen seines Briefes spricht. Er richtet sich an Christen, die den gleichen kostbaren oder wertvollen Glauben empfangen haben wie er. Und es ist spannend, dass Petrus mit dem Glauben beginnt, denn Glaube ist gar nicht so ein großes Thema im Rest des Briefes. Man könnte denken, warum erwähnst du hier den Glauben, wenn er später doch gar nicht so zentral steht? Ja, in dem Brief geht stattdessen Petrus auf zwei andere Fragen ein. Die eine Frage ist, wie kann ich ein Leben leben, das Gott gefällt? Und die zweite Frage ist, warum sollte ich einen ganz, ganz, ganz deutlichen Bogen um jede Form der falschen Lehre machen? Warum spricht Petrus dann aber hier in der Begrüßung seine Leser an, als die, die den gleichen kostbaren Glauben empfangen haben? Und ich bin davon überzeugt, dass der Grund ist, weil der Glaube das Fundament, die Grundlage ist für alles andere, was er in dem Brief sagen wird. Nur wenn ich glaube, kann ich ein Leben leben, was Gott gefällt, kann ich nach Gottes Maßstäben leben. Und nur wenn ich weiß, was ich glaube, kann ich standhalten, wenn falsche Lehre kommt. Und deswegen spricht Petrus in diesen beiden Versen, den ersten beiden Versen, über den gleichen kostbaren Glauben. Über den Glauben, der entscheidend ist für alles andere, was er in diesem Brief schreiben wird. Und diesem Glauben, dem wollen wir heute in dieser Predigt auf den Grund gehen, unter dem Thema, warum dein Glaube so wertvoll ist. Wir wollen uns drei Gründe anschauen, die Petrus uns hier zeigt. Erstens, weil er aus Gnade geschenkt ist. Zweitens, weil er auf Tatsachen gegründet ist. Und drittens, weil er für Wachstum gegeben ist. Warum dein Glaube so wertvoll ist. Erstens, weil er aus Gnade geschenkt ist. Zweitens, weil er auf Tatsachen gegründet ist. Und drittens, weil er für Wachstum gegeben ist. Der zweite Petrusbrief gehört zu den am wenigsten bekannten Büchern im Neuen Testament. Und ich habe mich im Vorfeld gefragt, warum ist das so? Denn eigentlich gibt es dafür gar keinen Grund. Ja, der Autor ist immerhin Petrus, der Anführer der 12 Jünger, einer der wichtigsten Leiter in der frühen Kirche, auch wenn er definitiv niemals Papst gewesen ist. Ja, Petrus bezeichnet sich hier auch nicht als Papst, sondern als Apostel und Knecht Jesu Christi. Und mit diesen Begriffen macht er gleich im ersten Vers deutlich, wie du diesen Brief lesen solltest oder wie du als Hörer diesen Brief verstehen solltest. Petrus ist einerseits Apostel. Das Neue Testament zeigt uns, dass die Apostel die Grundlage, das Fundament der Gemeinde gelegt haben. Ja, ganz unten ist Jesus, er ist der Fels, das absolute Fundament, aber direkt darauf kommen die Apostel sozusagen als zweites tragendes Fundament. Durch die Apostel hat Gott uns das Neue Testament gegeben. Und wenn ein Apostel etwas gepredigt oder geschrieben hat, dann hatte das immer göttliche Autorität. Jesus hat einmal, als er noch auf der Erde war, zu seinen Jüngern gesagt, wer euch hört, der hört mich. Das bedeutet praktisch, wenn Petrus sich hier als Apostel vorstellt, dann sagt er damit, ich habe den Brief nicht einfach geschrieben, um euch ein paar fromme Ratschläge zu geben. Das hier, was ihr hier lest, ist von Gott. Das heißt, wenn du das glaubst, was hier steht, dann glaubst du Gott. Du glaubst nicht in erster Linie Petrus, dem natürlich dann auch, aber du glaubst vor allem Gott. Und wenn du dem ungehorsam gegenüber bist, was hier steht, dann bist du Gott gegenüber ungehorsam. Ich habe mal die Geschichte gehört von einem Mann, der ist erst vor kurzem zum Glauben gekommen und er hat sich dann mit der Bibel beschäftigt und irgendwann hat er verstanden, ja, wenn wir jetzt diese Briefe zum Beispiel nehmen im Neuen Testament, dann sind die tatsächlich von konkreten Menschen, Petrus zum Beispiel, an konkrete andere Menschen geschrieben, irgendeine Gemeinde oder sowas. Aber gleichzeitig sind diese Briefe das Wort Gottes, das auch heute noch für uns Gültigkeit hat als Wort Gottes. Und irgendwie ist ihm schwer gefallen, das zu glauben, dass das wirklich Gottes Wort an ihn ist. Es wäre doch irgendwie viel leichter, wenn er so einen Brief bekommen würde und da wäre das hier drin und da würde er eben draufstehen als Absender Gott und als Adressat eben ich. Also ist er kurzerhand hingegangen, hat die Seiten aus seiner Bibel kopiert, hat sie in einen Briefumschlag gesteckt, hat sie zur Post gebracht und an sich selbst schicken lassen. Jetzt könnte man denken, naja gut, das hat er halt so gemacht, wenn es ihm hilft. Ja, vielleicht hilft es uns mal dabei, drüber nachzudenken, das hier ist Gottes zeitloses Wort, auch an uns, auch an dich und an mich. Ja klar, manches müssen wir übertragen. Es ist natürlich eine bestimmte Zeit geschrieben, eine bestimmte Situation. Die Irrlehren zum Beispiel, die Petrus hier bekämpft, sind vermutlich nicht genau die gleichen, die wir haben, mit denen wir konfrontiert sind. Aber Gott redet durch diesen Brief auch zu dir. Und schon das steckt drin in diesem Wort Apostel. Petrus unterstreicht mit diesem Wort seine göttliche Autorität. Aber damit man jetzt nicht zu hoch von Petrus denkt, ja, ihn zum Beispiel zum Papst erhebt, bezeichnet er sich zweitens als Knecht Jesu Christi. Er spricht zwar mit göttlicher Autorität hier, dieser Brief ist Gottes Wort, aber Petrus ist nur der Diener, nur der Knecht. Das Wort, was hier mit Knecht übersetzt ist, ist das normale griechische Wort für einen Sklaven. Er spricht nicht in seiner eigenen Autorität, sondern er spricht in der Autorität eines anderen. Er äußert keine eigenen Gedanken, die er sich selber ausgedacht hat, sondern er überbringt eine Botschaft, die er empfangen hat und die er jetzt an Gottes Volk weitergibt. Und genau in dieser Einstellung, einerseits als Apostel, als von Gott Gesandter, andererseits als Knecht, als Sklave, der nur das tut, wozu er den Auftrag bekommen hat, richtet er jetzt diesen Brief an die, die den gleichen kostbaren Glauben empfangen haben wie wir. Und damit meint er sich selbst, Petrus, und die anderen Apostel. Und er macht deutlich, es gibt keinen Unterschied. Dein Glaube ist gleich wertvoll. Egal, ob Petrus Glauben hat oder ob Paulus Glauben hat oder ob du Glauben hast, der Glaube ist gleich wertvoll. Und der erste Grund, warum dein Glaube so wertvoll ist, der besteht darin, dass er ein Geschenk ist. Ein erster Punkt, dein Glaube ist so wertvoll, weil er aus Gnade geschenkt ist. Ja, wir haben eben gesehen, der Brief richtet sich an die, die den gleichen wertvollen Glauben empfangen haben. Vers 1. Und in diesem ersten Punkt wollen wir jetzt schauen, was bedeutet es, dass wir diesen Glauben empfangen haben. Glaube ist ultimativ gesehen etwas, das du geschenkt bekommen hast. Ja, wenn du an Jesus Christus glaubst, dann deswegen, weil Gott dir diesen Glauben geschenkt hat. Keine Frage, du bist verantwortlich zu glauben. Ja, und es ist auch überhaupt nicht falsch zu sagen, ich habe mich dafür entschieden zu glauben. Ja, und jeder Mensch ist definitiv dazu aufgerufen zu glauben. Ja, deswegen evangelisieren wir. Deswegen sind Missionare auf der ganzen Welt unterwegs, um Menschen aufzurufen zu glauben. Und weiß auch, wenn du glaubst, dann bist du es, der glaubt. Ja, es ist nicht so, dass irgendwie Gott stellvertretend für dich glaubt. Es ist alles richtig und wichtig. Aber wenn du dem Ganzen auf den Grund gehst, dann ist es wichtig, dass du verstehst, Glaube ist etwas, was Gott dir aus Gnade geschenkt hat. Es ist etwas, was Gott in dir gewirkt hat, sodass du jetzt glaubst. Oder wie Petrus es hier formuliert, Glaube ist etwas, das du empfangen hast. Petrus selbst hat das mal an einer Stelle in seinem Leben ganz eindrücklich erlebt. Ja, wir kennen ja Petrus aus den Evangelien, das ist der, der immer vorangegangen ist unter den Jüngern, das ist gut. Dann aber auch der, der meistens schneller geredet hat, als nachgedacht hat. An einer Stelle in den Evangelien, da lesen wir, wie er etwas sehr Überlegtes und Wahres sagt. Da stellt Jesus nämlich seinen Jüngern eine Frage. Er fragt sie, du, wenn ihr euch mal so anschaut, was jetzt die Leute so sagen, nachdem sie mich so eine Weile gesehen haben, wie ich gepredigt habe, wie ich das Wort verkündigt habe, sie mich so angeschaut, was sagen sie jetzt, wer ich bin? Und die Jünger geben laute Antworten, was sie schon so gehört haben, wer Jesus alles sein könnte. Nachdem Jesus sich das alles angehört hat, stellt er eine Frage. Er sagt, okay, und für wen haltet ihr, also ihr Jünger, mich jetzt? Petrus macht den Mund auf. Und er sagt, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Wow, Petrus, ja, was für ein Bekenntnis. Aber damit Petrus sich nichts darauf einbildet, antwortet Jesus sehr interessant. Er sagt, glückselig bist du, Simon, Sohn des Jona, denn Fleisch und Blut hat dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. In anderen Worten, Petrus, dieses geniale Glaubensbekenntnis, das ist zwar deins, du hast es ausgesprochen, aber es ist nicht aus dir selbst herausgekommen. Es ist etwas, was dir mein Vater im Himmel geschenkt hat. Paulus erklärt es in Epheser Kapitel 2, wenn er schreibt, denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben. Dann erklärt er, was es mit diesem Glauben auf sich hat. Und er sagt, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Oder Gottes Geschenk ist dieser Glaube. Jetzt könnte man natürlich die Frage stellen, okay, Glaube ist ein Geschenk Gottes an mich. Warum macht das den Glauben jetzt so wertvoll? Und ich möchte dir zwei Gründe dafür nennen. Erstens, es macht deinen Glauben so wertvoll, weil es dich auf dieselbe Stufe stellt mit allen anderen Christen. Petrus schreibt hier ja, dass die Christen den gleichen kostbaren Glauben, wie wir Apostel empfangen haben. Und man könnte ja jetzt denken, die Apostel, es waren irgendwie bessere Christen. Irgendwie gehörten die so einer höheren Klasse von Christen an. Nein, wie schon gesagt, es ist derselbe Glaube, der Petrus gerettet hat, derselbe Glaube, der Johannes gerettet hat und Paulus gerettet hat und Jakobus gerettet hat und wen auch immer, derselbe Glaube, der dich gerettet hat. Denn keiner von uns hat diesen Glauben irgendwie selbst produziert, sondern jeder von uns hat ihn als Geschenk von Gott empfangen. Und der zweite Grund, warum der Glaube als Geschenk den Glauben für dich wertvoll macht, es nimmt dir jeden Grund, stolz zu sein. Ja, einerseits brauchst du dich jetzt zum Beispiel den Aposteln nicht unterlegen zu fühlen. Vielleicht stehst du auch nicht in der Gefahr, dich Aposteln unterlegen zu fühlen, die sind lange tot. Aber vielleicht stehst du in der Gefahr, dich reiferen Christen unterlegen zu fühlen, die schon viel länger Christen sind als du, die viel besser reden können, die viel mehr Ahnung von Theologie haben, die scheinbar ein viel heiligeres Leben leben als du. Du hast den gleichen wertvollen Glauben wie sie. Deswegen hast du auch keinen Grund, dich anderen gegenüber überlegen zu fühlen. Vielleicht ist da jemand in der Gemeinde und du denkst dir, natürlich ohne es jemals laut zu sagen, aber du denkst dir, naja, ein Glück, dass ich einfach einen stärkeren Glauben habe als diese Person. Versteht mich nicht falsch. Die Bibel macht sehr wohl deutlich, dass es größeren und kleineren Glauben gibt. Es gibt Christen, die sind tatsächlich reifer als andere. Allein deswegen vielleicht, weil sie schon länger Christen sind, aber nicht unbedingt deswegen. Und du solltest auch nach größerem Glauben streben. Du solltest danach streben, im Glauben erwachsen zu werden. Aber der Glaube an sich, der Glaube, der dich rettet, der ist ein Geschenk. Ein Geschenk, was du mit jedem anderen Christen in dieser Welt und mit jedem anderen Christen zu allen Zeiten gemeinsam hast. Und das macht ihn so wertvoll, das macht ihn so kostbar. Und vielleicht bist du heute ja auch hier und sagst dir, ich habe den Glauben nicht. Ja, ich bin hier, um mir das anzuhören. Und vielleicht sagst du sogar, ich würde ja gern glauben, aber wie soll ich das machen? Und jetzt hörst du, boah, der Glaube, der ist aber ein Geschenk. Und du fragst dich, okay, soll ich jetzt da sitzen, die nächsten 15 Jahre meines Lebens und darauf hoffen, dass der Glaube mir irgendwann mal geschenkt wird? Das wäre ein Missverständnis. Ja, Glaube ist ein Geschenk, aber es ist ein Geschenk, das du suchen sollst. Gott selbst sagt in seinem Wort, wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, dann werde ich mich von euch finden lassen. Und deswegen höre niemals auf, den Glauben zu suchen. Denn ohne Glauben verpasst du etwas unfassbar Wertvolles. Ohne Glauben bleibst du ohne Gott in deiner Schuld und in deiner Sünde. Und wenn du bereits glaubst, auch wenn dein Glaube sehr klein ist, dann gilt das, was Petrus hier sagt. Dein Glaube ist so wertvoll, weil er ein Geschenk des wertvollsten Wesens in diesem Universum ist. Ein Geschenk Gottes. Du hast ihn empfangen, du hast ihn geschenkt bekommen, wie Petrus hier im ersten Vers schreibt. Und direkt danach zeigt er uns einen zweiten Grund, warum der Glaube wertvoll ist. Denn Glaube gründet sich auf Wahrheit. Zweiter Punkt, dein Glaube ist so wertvoll, weil er auf Tatsachen gegründet ist. Warum ist es so wichtig, dass dein Glaube auf Tatsachen gegründet ist? Weil er ansonsten ganz, ganz schnell zum Aberglauben wird. Glaube ist zu wissen, dass es etwas Größeres gibt, auch wenn man es nicht erklären kann. So hat es mal die amerikanische Moderatorin Oprah Winfrey gesagt. Oder der Basketballer Michael Jordan hat es so formuliert: Du musst immer glauben, dass du es schaffen kannst. Das ist der erste Schritt. Oder die Sängerin Lady Gaga. Sie hat gesagt: Glaube beginnt mit dir. Du bist das, was du suchst. Was haben diese ganzen Definitionen von Glaube miteinander gemeinsam? In jedem Fall ist es ein Glaube, der von Tatsachen abgekoppelt ist und oder ein Glaube, der sich auf dich selbst richtet. Christlicher Glaube ist anders. Christlicher Glaube ist radikal anders. Beim christlichen Glauben geht es nicht darum, irgendwas zu glauben, weil dich Glauben an sich, diese Handlung des Glaubens, eben stark macht. Beim christlichen Glauben geht es nicht um ein geistliches Gefühl. Beim christlichen Glauben geht es auch nicht eigentlich um dich selbst. Beim christlichen Glauben geht es um Gott. Und es geht darum, wer er ist. Und es geht darum, was er für dich getan hat. Und deswegen spricht Petrus hier nicht einfach irgendwie so ganz generell über Glauben, sondern er erklärt, was diesen Glauben ausmacht, beziehungsweise worauf sich dieser Glauben richtet. Beim christlichen Glauben geht es um drei Dinge, sagt Petrus hier. Das ist natürlich nicht vollständig, aber er erwähnt hier drei Dinge, die wir uns jetzt anschauen wollen, drei Tatsachen, die für deinen Glauben entscheidend sind. Und zwar als erstes sagt Petrus, dass Glaube an die Gerechtigkeit Gottes glaubt. Ja, Vers 1, Petrus richtet sich an die, welche den gleichen kostbaren Glauben, wie wir empfangen haben, an die Gerechtigkeit. Die erste Tatsache, die der Glaube für wahr hält, ist, dass es einen Gott gibt und dass dieser Gott gerecht ist. Ja, natürlich ist die Gerechtigkeit Gottes nur eine von vielen Eigenschaften Gottes. Es gibt viel, viel mehr Eigenschaften Gottes, die Petrus jetzt hier in der Begrüßung natürlich nicht alle aufzählen kann oder will. Aber wenn es um den Glauben geht, dann ist die Gerechtigkeit eine der wichtigsten, eine der zentralen Eigenschaften Gottes. Gottes Gerechtigkeit, das bedeutet, dass Gott einen Eifer hat, dass Gott einen Ehrgeiz hat für das Gute, dass er einen Ehrgeiz hat, dass das Gute getan wird und das Böse besiegt oder bestraft wird. Gottes Gerechtigkeit bedeutet, dass Gott das Gute belohnt und das Böse bestraft. Ja, und die ganze christliche Botschaft, die hat sehr viel mit Gottes Gerechtigkeit zu tun. Ja, denk mal drüber nach. Ohne dass Gott gerecht wäre, würde es keine Sünde geben, würde es keine Rettung geben. Ohne Gerechtigkeit wäre Jesus nicht nötig gewesen, weder seine Geburt, noch sein Tod, noch seine Auferstehung. Ohne seine Gerechtigkeit gäbe es auch keine Erklärung für Leid oder den Tod in dieser Welt. Ja, und als die Theologie vor ungefähr 300 Jahren, so im Rahmen der Aufklärung, angefangen hat, das Wort Gottes anzuzweifeln, also dass das, was wir hier haben, wirklich das Wort Gottes ist, da war tatsächlich die Gerechtigkeit Gottes eine der ersten Eigenschaften Gottes, die langsam verloren gegangen sind. Ja, nehmen wir mal die Liebe Gottes. Die Liebe Gottes hat überlebt. Ja, sie ist zwar heute nur noch eine Karikatur von dem, was die Bibel darunter versteht, aber auch heute noch reden viele Menschen, die nicht an die Bibel als Gottes Wort glauben, von der Liebe. Aber die Gerechtigkeit Gottes, manchmal wird sie noch erwähnt, aber dann ist es mehr so Gottes Eigenschaft, dass er sich um die kümmert, die am Rand stehen, die unterdrückt werden. Das ist dann Gottes Gerechtigkeit. Aber die Gerechtigkeit als Gottes absolutes Ja zum Guten und sein absolutes Nein zum Bösen, die ist verloren gegangen. Zumindest weitgehend. Ja, der deutschstämmige amerikanische Theologe Richard Niebuhr brachte den Stand der Theologie schon vor ungefähr 100 Jahren folgendermaßen auf den Punkt. Er sagte, ein Gott ohne Zorn brachte Menschen ohne Sünde in ein Reich ohne Gericht durch den Priesterdienst eines Christus ohne Kreuz. Genau das passiert, wenn man den Glauben von der Gerechtigkeit Gottes löst. Die Gerechtigkeit Gottes, das ist die erste Tatsache, auf die sich unser Glaube richtet. Die zweite Tatsache, die Petrus hier erwähnt, ist, Jesus Christus ist Gott. Ja, Vers 1 am Ende. An die Gerechtigkeit und jetzt unseres Gottes und Retters Jesus Christus. Jesus Christus ist Gott. Er ist eine der Kernwahrheiten des Neuen Testaments. Und trotzdem war es in der frühen Kirche extrem umstritten. Erst haben ja die Juden zur Zeit von Jesus, als Jesus hier auf der Erde war, diesen Gedanken massiv angegriffen. Also sie haben gesagt, unser Gott ist ein Gott. Er kann keinen Sohn haben. Und tatsächlich ist der Anspruch von Jesus, Gottes Sohn zu sein, einer der Hauptgründe gewesen dafür, dass sie Jesus gekreuzigt haben. Und dann so ein paar Jahrhunderte später, als Jesus dann längst wieder im Himmel war und die Gemeinde gewachsen ist, da gab es dann einen Mann namens Arius. Und Arius hat gesagt, Jesus ist sehr, sehr wichtig, ja, aber er ist nur ein Geschöpf. Er ist höher als alle Geschöpfe, er ist das beste Geschöpf von allen, aber eben nur ein Geschöpf, nicht Gott. Und es ist in diesem Jahr übrigens genau 1700 Jahre her, also im Jahr 325, Das sind Kirchenleiter aus dem gesamten Römischen Reich, aus dem gesamten Mittelmeerraum, wo es damals eben Christen gab, zusammengekommen. Einer Stadt namens Nicea, das ist heute ein Stadtteil von Istanbul in der Türkei. Sie haben sich dort getroffen und gemeinsam bekannt, der Sohn, also Jesus Christus und der Heilige Geist sind genauso Gott wie der Vater. Ja, Gott ist einer, aber Gott ist ein dreieiniger Gott. Und genau das bekennt Petrus hier. Es ist die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus. Jetzt gibt es einige Kritiker, die verweisen darauf, naja, man könnte das Griechische hier auch anders lesen. Man könnte es so lesen, dass hier im Prinzip steht an die Gerechtigkeit unseres Gottes und unseres Retters Jesus Christus. So nach dem Motto, dass es hier eigentlich um den Vater und um Jesus Christus geht. Und rein grammatisch könnte man sagen, ja, das geht vielleicht, aber die natürliche Art, das hier im Griechischen zu lesen, ist eindeutig, dass sich beides auf Jesus bezieht. Er ist Gott und er ist Retter. Es ist seine Gerechtigkeit, er ist Gott und er ist Retter. Und das bringt uns zur dritten Glaubenswahrheit. Jesus ist nicht nur gerecht und er ist nicht nur Gott, sondern er ist auch der Retter. Und dass er unser Retter ist, das hat viel mit den ersten beiden Tatsachen zu tun. Ohne Gottes Gerechtigkeit, wir haben das schon gesehen, wäre er als Retter überhaupt nicht nötig. Ja, wäre Gott nicht gerecht, dann könnte er uns einfach so vergeben, wenn ihn Sünde überhaupt stören würde. Aber das tut er nicht. Und das kann er auch nicht. Seine Gerechtigkeit fordert Strafe für Sünde. Deswegen war ein Retter nötig. Und zwar ein Retter, der selbst gerecht ist, um andere gerecht zu machen. Und genau das ist Jesus. Wahrer Gott, wahrer Mensch. Der Sohn Gottes wird Mensch und er lebt als einziger Mensch in dieser Weltgeschichte jemals so gerecht, wie Gott es fordert. So gerecht wie Adam und seit Adam alle Menschen hätten leben sollen, aber es nicht tun. Und er rettet dich durch sein perfektes Leben, durch sein gerechtes Leben, durch seinen ungerechten Tod und seine Auferstehung. Die Gerechtigkeit Gottes, die Gottheit Jesu und Jesus als dein Retter. Ja, diese drei Dinge gehören ganz eng zusammen. Ohne diese Tatsachen kein Evangelium. Ohne diese Tatsachen würde es für dich keine Hoffnung geben über dieses Leben hinaus. Paulus schreibt mal in 1. Korinther Kapitel 15, mit Blick auf die Auferstehung, also eine der wichtigsten Tatsachen unseres Glaubens. Er schreibt dort, wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich und vergeblich ist auch euer Glaube. Und weißt du, das gilt für alle Tatsachen unseres Glaubens. Ohne die Menschwerdung, ohne die Gerechtigkeit Gottes, ohne dass Jesus Gott ist, ohne dass Jesus wirklich gestorben ist, keine Hoffnung, nur vergeblicher Glaube. Und Arius war nicht der Letzte, der den Glauben von klaren Tatsachen, die uns das Neue Testament offenbart, losgekoppelt hat. Die Kirchengeschichte ist voll von Beispielen. Ich habe eben schon über die liberale Theologie gesprochen, die bezweifelt hat oder angefangen hat zu bezweifeln, dass die Bibel Gottes Wort ist. Heutzutage dominiert sie alle Universitäten hier bei uns im Westen. Einer der bekanntesten Vertreter dieser liberalen Theologie im letzten Jahrhundert war Rudolf Bultmann. Das war Professor in Marburg, also gar nicht weit von hier. Einer der bekanntesten und meistgelesenen Theologen im 20. Jahrhundert. Er hat gesagt, eine wirkliche Auferstehung, das kann man den Menschen von heute nicht mehr zumuten. Ja, das ist für einen Menschen von heute nach der Aufklärung genauso glaubwürdig, wie das Schneewittchen und die sieben Zwerge wirklich passiert ist. Aber Jesus ist doch auferstanden und zwar in unserer Verkündigung, in unserer Predigt. Merkst du, was er hier macht? Er löst unseren Glauben als Christen von den Tatsachen. Und ein ganz anderes Beispiel überall um uns herum, der Islam. Ja, auch im Islam glaubt man ja und man glaubt sogar an Jesus. Aber die Frage ist, an welchen Jesus glaubt man? Es gibt zwei Riesenprobleme mit Jesus im Islam. Erstens, im Islam ist Jesus nicht Gott. Ja, Arius lässt grüßen. Und zweitens, Jesus ist nicht gestorben und damit natürlich auch nicht auferstanden. Jetzt könnte man sagen, Rudolf Bultmann und der Islam, das sind zwei Welten. Aber weißt du, für beide Seiten gilt die schonungslose Analyse von Paulus aus 1. Korinther 15. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist euer Glaube vergeblich und ihr seid noch in euren Sünden. Unser Glaube basiert auf Tatsachen. Und vielleicht fragst du dich ja manchmal, warum haben wir es hier in der Gemeinde so mit Bekenntnissen? Ja, warum nennen wir uns schon so bekennende Gemeinde? Und warum sagen wir immer diesen alten Text im Gottesdienst auf? Und die Antwort auf alle diese Fragen ist dieselbe. Weil wir davon überzeugt sind, dass unser Glaube nur dann tragfähig ist, wenn er auf Tatsachen basiert. Und diese Tatsachen haben Christen aufgeschrieben, diese Tatsachen haben Christen bekannt über Jahrhunderte. Und in dieses Bekenntnis wollen wir einstimmen, weil wir davon überzeugt sind, unser Glaube trägt nur deswegen, weil er auf Tatsachen gegründet ist. Und genau deswegen und nur deswegen ist unser Glaube wertvoll. Weil Glaube immer nur so stark ist, wie das, worauf er sich richtet. Oder worin er sich gründet. Ich gebe euch dazu mal ein Beispiel. Wir haben bei uns zu Hause im Wohnzimmer so eine abgehängte Decke. Also so mit so Holzpaneelen. Das ist ein bisschen Abstand zwischen der Betondecke und dieser Holzkonstruktion. Und jetzt stellt euch mal vor, ich würde mir so einen Hängesessel kaufen. So einen Sessel, den man so oben in der Decke festmacht und sich dann reinsetzen kann. Und ich würde diesen Hängesessel einfach nur in dieser Holzverkleidung festmachen. Und ihr würdet mich dann besuchen kommen und das ganze Konstrukt so betrachten und euch fragen, warum das Ding da überhaupt noch hängt. Und dann irgendwann würdet ihr zu mir sagen, okay, du, ich glaube nicht, dass das hält. Ja, vielleicht hält das jetzt noch, aber spätestens, wenn du dich reinsetzt, krachst du mit dem ganzen Ding und der ganzen Decke runter. Und jetzt würde ich sagen, nee. Ich glaube ganz sicher, dass dieser Hängesessel halten wird. Ich glaube ganz sicher, dass das Ding mich aushält. Die Frage ist, wie viel ist dieser Glaube wert? Ja, natürlich gar nichts. Ich kann noch so sehr glauben, dass der hält, er wird nicht halten. Und im übertragenen Sinne gilt das für den Glauben. Glaube rettet nicht deswegen, weil er so stark ist, sondern weil die Tatsachen so stark sind, an denen sich der Glaube festhält. Deswegen gebrauche ich für den Glauben so gerne das Bild vom Strohhalm. Die, die länger in der Gemeinde sind, die kennen das wahrscheinlich schon. Stell dir vor, du bist im Gefängnis. Dir sind die Arme auf den Rücken gefesselt. Und du hast brennenden Durst. Du wirst fast ohnmächtig vor Durst. Und direkt vor dir steht aber so eine Tasse mit kaltem, klarem Wasser. Aber du kommst nicht an das Wasser ran. Ja, die Öffnung ist zu klein, um so mit dem Kopf so reinzukommen. Tasse ist auch zu schwer, um sie mit den Zähnen irgendwie hochzuheben. Das Wasser da drin ist für dich unerreichbar. Ja, du hast ja die Arme auf dem Rücken zusammengebunden. Und dann kommt plötzlich jemand rein in deine Zelle und er steckt dir einen Strohhalm in den Mund. Und du kannst trinken, endlich wieder trinken. Und du denkst dir ja, wow, was für ein Gefühl. Das, was in dem Moment gegen deinen Durst hilft, ist nicht der Strohhalm, sondern das Wasser. Ja, und dieses Wasser steht jetzt in unserem Bild für die Tatsachen unseres Glaubens, für das, wer Gott ist und was er in Jesus Christus für dich getan hat. Aber der Glaube ist wie dieser Strohhalm. Der Strohhalm hilft nicht gegen deinen Durst. Der Glaube an sich hat in sich selbst keinen Wert. Ja, und genau das ist das Missverständnis, was heute viele haben. Aber wo der Glaube dann eben zu so einer Art psychologischem Wundermittel wird. Ja, so für Menschen mit geringem Selbstvertrauen. Ja, und ich treffe das auch immer mehr bei Christen. Ja, Glauben um des Glaubens willen. Woran ist erstmal vielleicht gar nicht so wichtig? Hauptsache, ich habe Glauben. So ein Glaube, der trägt dich genauso weit wie ein Hängesessel, den du in einer abgehängten Decke verschraubst. Ja, so ein Strohhalm an sich hilft dir keinen Meter gegen deinen Durst. Aber dieser Strohhalm ist das Mittel, durch das du das Wasser in dich aufsaugen kannst. Das Wertvolle wird deins durch den Strohhalm des Glaubens. Und deswegen ist der Glaube so wertvoll. Martin Luther hat es mal in seiner unnachahmlichen Art kurz und bündig auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, glaubst du, so hast du. Glaubst du, Klammern an die Wahrheiten des Evangeliums, so hast du. So hast du alles, wirklich alles, was du brauchst. Und deswegen ist der Glaube so wertvoll. Und dieser Glaube, der hat ganz praktische Auswirkungen auf dein Leben. Und was Petrus uns hier zeigt, er hat unter anderem die Auswirkung, dass er dich zunehmend ruhig werden lässt in einer ruhelosen Welt. Vers 2. Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil in der Erkenntnis Gottes und unseres Herrn Jesus. Das ist der Gnadenzuspruch, den finden wir so in fast jedem Brief im Neuen Testament. Und trotzdem ist es wichtig, dass wir nicht einfach drüber lesen, so als Floskel. Denn dein Glaube ist auch so wertvoll, weil du durch den Glauben wachsen sollst. Ja, Petrus schreibt hier nicht nur einfach, Gnade und Friede sei mit euch, wie sonst oft in den Briefen, sondern werde euch mehr und mehr zuteil. Also in anderen Worten, Gnade und Friede sollen in deinem Leben wachsen. Ein dritter und letzter Punkt, dein Glaube ist so wertvoll, weil er für Wachstum gegeben ist. Ja, wir können ja als Menschen in den unterschiedlichsten Bereichen wachsen. Als Kinder und Jugendliche sind wir in die Länge gewachsen. Als Leute, die dann irgendwann nicht mehr in die Länge wachsen, wachsen wir in die Breite oder wir versuchen das zumindest zu vermeiden. Aber wir können auch unsichtbar wachsen. Ja, unser Wissen kann wachsen. Unsere Lebenserfahrung kann wachsen. Unsere handwerklichen Fähigkeiten, unser sportliches Vermögen. Und zu diesen unsichtbaren Wachstumsfeldern in unserem Leben gehört auch der Glaube. Nochmal Vers 2. Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil oder wachse in euch in der Erkenntnis Gottes und unseres Herrn Jesus. Die Logik in diesem Vers geht so. Je mehr du Gott erkennst, oder anders formuliert, je mehr du im Glauben wächst, desto mehr wirst du Gnade und Friede in deinem Leben erleben. Warum ist das wichtig? Es ist wichtig, weil du in einer gnaden- und friedlosen Zeit und Welt lebst. Wir leben in einer Welt, wo wir Menschen uns alle danach sehen, dass andere uns gegenüber gnädig sind. Aber diese Welt ist nicht gnädig. Man redet ja manchmal von einer Ellbogengesellschaft. Die Stärksten und die Rücksichtslosesten, die kommen immer nach vorne. Das ist zumindest das Gefühl, was sich irgendwann einstellt. Und die anderen, die bleiben auf der Strecke. Und wir leben auch in einer Zeit, wo Menschen sich nach Frieden sehen. Ja, wo es so viel Streit und Probleme gibt, zwischenmenschlich gesehen. Scheidungen, Erbschaftsstreitigkeiten, Familienstreitigkeiten oder im Großen eben Kriegsgefahr, Aufrüstung und so weiter. Ja, diese Welt ist gefallen. Und diese Welt bleibt auch gefallen bis zu dem Tag, wenn Jesus ein zweites Mal wiederkommt. Sie wird an sich niemals wirklich gnädig und friedlich werden, bevor Jesus wiederkommt. Aber im Glauben. Durch den Glauben, oder wie es hier in Vers 2 heißt, in der Erkenntnis Gottes, findest du Gnaden und Frieden. Schon hier in dieser gnaden- und friedlosen Welt. Können wir die Frage stellen, wie hängen der Glaube aus Vers 1 und die Erkenntnis aus Vers 2 zusammen? Das ist ja die Erkenntnis in Vers 2, durch die wir Gnade und Friede bekommen. Ist es dasselbe? Ich glaube, Erkenntnis und Glaube sind nicht ganz dasselbe, aber sie hängen sehr eng miteinander zusammen. Erkenntnis ist nämlich ein ganz wichtiger Bestandteil des Glaubens. Wenn ihr euch erinnert, ich habe ja ganz am Anfang Frage 21 aus dem Heidelberger Katechismus zitiert. Was ist wahrer Glaube? Und die Antwort geht so los. Es ist nicht allein eine zuverlässige Erkenntnis, sondern auch. Das bedeutet, Erkenntnis ist für unseren Glauben nicht alles, aber ohne Erkenntnis ist beim Glauben alles nichts. Die Erkenntnis ist nötig, um zu glauben, und sie ist nötig, um im Glauben zu wachsen. Auf den Punkt gebracht, Gnade und Friede wirst du in deinem Leben erleben, wenn du in der Erkenntnis wächst, wenn du Gott immer besser erkennst. Es gibt keinen starken Glauben ohne richtige Erkenntnis. Und dabei sind wir auch wieder bei den Tatsachen, die wir eben in Punkt 2 uns angeschaut haben. Erkenntnis ist entscheidend, aber Erkenntnis ist eben nicht nur Kopfwissen, sondern Herzwissen. Erkenntnis ist, dass du mit deinem Wissen, deinen Gefühlen, deinem Wollen und deinen Sehnsüchten erfasst bist von dem, wer Gott ist und was Gott für dich getan hat in und durch seinen Sohn Jesus Christus. Wie wächst du in der Erkenntnis? Es führt kein Weg daran vorbei, dass du einfach Zeit mit Gott verbringst. Alleine Zeit mit Gott verbringst, mit anderen Zeit mit Gott verbringst und hier in der Gemeinde Zeit mit Gott verbringst. Und dass du diese Zeit eben nicht einfach nur absitzt. Ja, nach dem Motto, ich schlage eben meine Bibel auf, das macht man als Christ so, lese ein paar Verse, schlag sie zu und habe schon wieder vergessen, was da überhaupt stand. Oder ich gehe in den Gottesdienst, ich gehe wieder nach Hause, das war eigentlich heute, ich habe es schon wieder vergessen, während ich vorm Mittagessen sitze. Es geht bei Erkenntnis darum, dass du Gott persönlich kennenlernst und kennenlernen willst. Erkenntnis spielt in diesem Brief eine ganz, ganz zentrale Rolle. Petrus sagt im Prinzip, ohne Erkenntnis gibt es keine reifen Christen. Warum? Weil er an Christen schreibt, die in der Gefahr stehen, die richtige Erkenntnis zulasten einer falschen Erkenntnis über Bord zu werfen. Und wenn das passiert, dann gibt es keinen wirklichen Frieden mehr und keine wirkliche Gnade mehr für dich. Denn wir haben gesehen, diese Welt außerhalb von Jesus kann dir das nicht bieten. Aber durch Glauben, durch Erkenntnis wirst du Gnade und Frieden finden. Ja, das bedeutet nicht, dass sich jetzt deine Umstände ändern und du plötzlich im Paradies lebst, schon hier in dieser Welt. Die Welt um dich herum, die kann gnadenlos und friedlos toben und sie wird das auch tun. Das wird so bleiben. Und all das kann dein Leben richtig heftig machen. Nein, Gnade und Friede zu erleben, das bedeutet, dass du dich in egal welchen Umständen in Gott sicher und geborgen weißt. Dass du jetzt schon einen inneren Frieden erlebst, weil du weißt und weil du davon überzeugt bist, dass die Leiden der jetzigen Weltzeit nichts sind im Vergleich zu dem, was du an Herrlichkeit eines Tages erleben wirst. Es bedeutet, dass du immer ein Stückchen mehr erlebst, was Jesus meint, wenn er sagt, dass wir bei ihm Ruhe für unsere Seelen finden werden. Als Christ hast du den Glauben geschenkt bekommen. Und es ist ein Glaube, der unfassbar wertvoll ist, weil er trägt, weil er den Durst deiner Seele stillt und weil er in einer friedlosen Welt dich Gnade und Friede erleben lässt. Amen.